in einer Welt, in der Würfel über dein Schicksal entscheiden, auf den Brettern, die die Welten bilden. Wir führen dich, Jascha und Max, durch tiefe Dungeons, Häuserschluchten und noch viel mehr. Bist du mutig genug? Dann schnapp dir einen Kaffee und setz dich zu uns. Hallo und herzlich willkommen, ihr interessierten InvestigatorInnen und wahnsinnigen WürflerInnen da draußen, zu einer neuen Folge Board Game Bravery mit Max
und Jascha. Moin.
Ja, wir steigen heute gleich direkt in wirklich skurrile Immobilien ein, denn wir spielen heute oder besprechen mit euch heute Willen des Wahnsinns, die Second Edition.
Ja, unser großer Favorit, wie wir schon in Folge 0 angekündigt haben. Aber Max, bevor wir zum Thema kommen, sag mal, was bringt eigentlich eine gute Tontechnik, wenn man sie nicht bedienen kann? Also was war bitte in Folge 0 los? Erklär mir das.
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Wir haben uns einfach wie die Boomer-Technik-Trottel benommen, denn wir haben bei unserem nicht ganz so schlechten Mikrofon einfach nicht auf die Richtcharakteristik geachtet und infolgedessen hat dieses arme Mikrofon es nur geschafft, den Raumschall von uns beiden aufzunehmen und wir klangen beide, als würden wir in einer Blechdose sitzen und aufnehmen.
Wir möchten also schon mal anmerken, dass die zukünftigen Folgen und diese Folge hier akustisch ein bisschen hochwertiger werden, als es bei Folge 0 vielleicht rüberkommt. Ich habe gerade fast schon überlegt, ob man die Folge 0 nochmal macht, aber das werden wir irgendwann langfristig entscheiden. Hauptsache ist erstmal, dass ihr jetzt hier in Folge 1 und aufwärts hoffentlich High-Quality-Content von uns bekommt.
Ja, da möchten wir uns auch nochmal bei euch und euren geschundenen Ohren entschuldigen. Das ist im Vergleich zu dieser Tonqualität wahrscheinlich Tag und Nacht, aber das passt auch ganz gut, denn in der Nacht geht's meistens mit unserer Immobilienbesichtigung los.
Ja, genau.
Die etwas skurrilere Variante davon. Willen des Wahnsinns ist, wie gesagt, die zweite Edition, ist ganz wichtig. Viele oder einige von euch kennen vielleicht noch die erste Edition, da gehen wir später nochmal ein bisschen auf die kleinen, feinen Unterschiede drauf ein. Willen des Wahnsinns ist einfach ein vollständig kooperativer Dungeon-Crawler für 1-5 SpielerInnen. Ab 14 Jahren freigegeben von Fantasy Flight Games, die dem Asmodee Verlag, der Asmodee Gruppe unterstehen. Ich würde jedoch aufgrund der Geschichte da drinnen nicht unbedingt die Freigabe ab 14 Jahren teilen, muss ich schon ganz ehrlich gestehen, weil das doch schon relativ gruselige Geschichten manchmal sind.
Ich überlege gerade, also grafisch wird es jetzt nicht, also man muss jetzt nicht erwarten, dass es da irgendwie so ein Gore-Fest aus dem Ganzen gibt. Ich finde auch 14 ein bisschen übertrieben von der Altersfreigabe, aber naja.
Wie ihr an unserer Einschätzung vielleicht schon richtig gehört habt, es ist ein im Krimi- und Horror-Setting angesiedeltes Dungeon-Crawler-Spiel mit mittlerweile nun insgesamt 7 Erweiterungen, die neue Figuren, neue Mechaniken, neue Bodenpläne mit ins Spiel bringen. Das muss man so sagen, das wertet das Spiel schon erheblich auf.
Mhm.
Erschienen ist die zweite Edition im vierten Quartal 2016 und Autor/Game-DesignerIn ist Nikki Valens gewesen, der die sehr, sehr viele coole Spiele in der ganzen Arkham-Horror-Ebene macht. Unter anderem das namensgebende Arkham-Horror oder auch Eldritch Horror sind beide Spiele, wo da das Hauptdesign lag.
Da gibt's, wenn ich mich richtig erinnere, auch Überschneidungen ab und zu mal, dass einem da Charaktere begegnen, also spielbare Charaktere, die es auch schon eben in dem anderen Spiel gegeben hat. Das ist im Grunde genommen wie so ein großes Franchise, könnte man sagen, ne, was da aufgebaut ist.
Genau, es ist tatsächlich das Arkham-Horror-Universum, das da auch aufgebaut ist von Fantasy Flight Games.
Mhm.
Infolgedessen sind diese Überschneidungen, glaube ich, sogar gewollt vom Autorenteam.
Das ist auch ziemlich cool, Wiedererkennungswert.
Das definitiv so, der Wiedererkennungswert, das macht schon ein bisschen was aus. Der Preis fürs Hauptspiel liegt so, je nachdem, ob ihr Amazon oder euren lokalen Spiele-Dealer unterstützen wollt, bei zwischen 75 und 80 Euro ist damit schon im höheren Preissegment angesiedelt. Aber vom Spielmaterial her lohnt es sich einfach schlichtweg. Ihr bekommt für den Preis wirklich eine ganze Menge geboten und vor allen Dingen auch eine ganze Menge Spielzeit geboten. Wenn ich daran denke, wie viele Abende wir schon in Willen des Wahnsinns versenkt haben und das Spiel habe ich nun auch schon einige Jahre hier im Regal stehen.
Ja, die Erweiterungen tun natürlich auch ihr Übriges dazu bei, dass man immer wieder zu diesem Spiel zurückkommen kann und das auch immer gerne tut. Also man hat selten das Gefühl, dass hier jetzt Sachen irgendwie recycelt werden. Du wirst ja noch was über die Mechaniken sagen. Die bleiben natürlich gleich. Spiel ist Spiel. Aber allein die unterschiedliche Optik mit den Erweiterungen, du hast schon über die verschiedenen Designs gesprochen, wenn neue Bodenstücke dazukommen, neue Räume und sowas, das macht alles richtig was her. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall schon mal klarstellen, dass das ein Kennerspiel ist, würde ich schon sagen.
Ja, definitiv würde es in Kenner- und Expertenspiel einordnen und aufgrund der hohen Komplexität des Ganzen, weil du ja nun auch wirklich bei einigen Fällen um die Ecke denken musst, die du da bearbeitest, ist es eher partyuntauglich. Also ich denke mal, sobald die Aufmerksamkeitsspanne sinkt und vielleicht auch ein gewisser Pegel steigt, wird das Ganze eher uninteressant und eher ein geordnetes Chaos.
Ja, nicht Bierpong und Willen des Wahnsinns nebeneinander spielen, das funktioniert nicht.
Wobei, wir könnten vielleicht mal eine Variante versuchen, Bierwillen des Wahnsinns. Wenn du das Monster mit dem Tennis, mit dem Tischtennisball triffst, dass du dann irgendwie einen trinken musst. Ich weiß nicht, ich hab noch nie Bierpong gespielt, muss ich ganz offen
sagen. Das wäre dann quasi der Erfolg. Im Grunde genommen, man würfelt nicht, sondern man versucht die Becher zu treffen.
Ja, yeah, genau.
Schön, okay.
Spielzeit ist je nachdem, was für ein Schwierigkeitsgrad ihr bei den einzelnen, Fällen habt, ist so zwischen 1 bis 3 Stunden, wobei da an vielen Stellen auch, weil es nun mal eine Würfelmechanik hat, spielt da natürlich der Zufall auch noch eine gewisse Rolle. Wenn ihr wie Joscha und ich beide das Würfelglück nicht unbedingt gemietet oder gepachtet habt, sondern meistens am unteren Ende der Wahrscheinlichkeitsskala rumwürfelt, dann wird's auch mal ein bisschen langfristiger, schwieriger und hässlicher.
Oh ja.
Die Erweiterungen, die schon angesprochen sind, bieten für das, was drin ist, haben sie auch einen akzeptablen Preis. So 30 bis 60 Euro, je nachdem, ob man eine kleine Erweiterung oder eine große nimmt, bietet das Ganze so im Schnitt 1 bis 3 neue Missionen, die man auch spielen kann, neue Fälle, die man bearbeiten kann. Und man erhält neue Ermittler, die man spielen kann, man erhält neue Bodenpläne, es kommen neue Fertigkeiten dazu und vor allen Dingen auch teils neue Mechaniken, neue Rätselarten und. Also dieser Umfang der einzelnen Erweiterungen ist mit dem Preis durchaus vereinbar, würde ich behaupten. Ich
denke auch, man ist ja auch nicht gezwungen, gleich sich sämtliche Erweiterungen zum Grundspiel dazu zu holen. Davon würde ich sogar eher abraten, weil du sagtest gerade, wie viele Erweiterungen gibt es mittlerweile? 8 Stück?
7 gibt es insgesamt.
Genau, 7 Stück. Lass es 30 Euro sein. Also wenn ihr so zu der Completionist-Sorte gehört, die wirklich dann das komplette Franchise bei sich im Regal stehen haben wollen, geht mit Vorsicht an die Sache ran, sonst wird's teuer.
Ja, das auf jeden Fall, vor allen Dingen vielleicht auch für diejenigen da draußen, die schon die erste Edition haben, braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, denn bei der zweiten Edition im Grundspiel wird sogar ein Conversion-Kit mitgeliefert, dass ihr die Materialien aus dem ersten Teil noch mitverwenden könnt, wenn ihr es habt. Also es ist nicht für die Katz, behaltet es. Es wird nicht mehr gedruckt, es ist bares Geld sozusagen.
Ja, auch sehr, sehr cool, dass das quasi abwärtskompatibel ist, würde man, glaube ich, so in der Gaming-Sprache sagen. Das ist schon eine ganz coole Einrichtung, dass das so funktioniert.
Ich wollte es gerade sagen. Aber schmeißen wir doch mal den Staffelstab rüber in Richtung Story, weil wir haben jetzt schon ganz oft von Fällen und Ermittlern und hier und da gesprochen und alle fragen sich, die das Spiel jetzt nicht kennen, was zum Teufel? Wieso Fälle? Wieso Ermittler? Ich bin doch nicht bei Scotland Yard. Ich dachte, wir sind bei Willen des Wahnsinns.
Genau, die Story von Willen des Wahnsinns, man müsste eigentlich sagen die Stories, weil es verschiedene Kampagnen bei dem Ganzen gibt. Man erlebt also immer unterschiedliche Abenteuer in verschiedenen Settings. Ganz bequem ist, auf Wunsch liest einem die App, die zu Willen des Wahnsinns gehört, die Story-Schnipsel auch vor. Da sind dann auch richtige SprecherInnen, die einem erzählen, was gerade vor sich geht, was da passiert. Und in der Regel laufen die Stories nach einem ähnlichen Muster ab. Man spielt in der Regel einen Ermittler, eine Ermittlerin, die entweder eine Einladung bekommt oder einen Hinweis, sich irgendetwas mal anzuschauen. Und zwar in der Regel, wie der Name schon verrät, irgendein Gebäude, ein altes Gemäuer, eine Villa, irgendwie so eine Location, in der irgendetwas passiert, was es zu untersuchen gilt. Ganz interessant bei Willen des Wahnsinns finde ich persönlich auch, dass man den genauen Auftrag häufig überhaupt nicht kennt von Anfang an, sondern der entwickelt sich im Zuge des Spiels. Also es kann durchaus passieren, dass ihr einfach in einer Kampagne startet, ihr steht im Foyer der ersten Villa und wisst erstmal gar nichts mit euch anzufangen. Dann müsst ihr erstmal loslaufen, Sachen erkunden, eventuell relevante Gegenstände finden, mit Leuten sprechen und dann entwickelt sich da Stück für Stück das Gesamtbild.
Ganz wichtig ist dabei im Übrigen, wenn ihr die Story spielt, schüchtern sein, Pietät, Recht auf Privatsphäre, kennt dieses Spiel nicht. Gibt's durchwühlt nicht. Die Unterhosenschublade von den Hausbesitzern, lest irgendwelche Briefe, die da wahllos auf dem Tisch liegen, das stört da gar keinen. Also das ist sogar essentiell teils.
Ja genau, also Dekorationen auseinandernehmen, wer mag das nicht, wenn man Besuch hat, ne, dass die Leute anfangen irgendwie dein Bücherregal auseinander zu pflücken, das ist vollkommen in Ordnung.
Oder den verbarrikadierten Keller aufzubrechen.
Ja genau, der, wo die ganzen merkwürdigen Runen und Zeichen an der Tür stehen, das ist was man unbedingt öffnen muss. Das gesamte Setting von Willen des Wahnsinns ist an Stories von H.P. Lovecraft angelehnt.
Das hatten wir in der Folge 0, da haben wir die Leine rübergeschmissen in Richtung Miskatonic University. Richtig. Hier nochmal, hört bei Katja und Jens auf jeden Fall rein, die erklären euch den ganzen Hintergrund zu dieser Story und warum es so viele Tentakel oder komische Dinge in diesem Spiel gibt.
Genau, also das Setting, der ganze Look und so hat diesen literarischen Hintergrund aus dieser Horror-Science-Fiction-Ecke von H.P. Lovecraft, allerdings auch nur ganz, ganz begrenzt. Es ist nämlich so, dass die Kampagnen keine 1:1 Umsetzungen sind von irgendwelchen Lovecraft-Kurzgeschichten, sondern die sind maximal an Lovecraft angelehnt. Wenn ihr euch in diesem ganzen Universum um H.P. Lovecraft ein bisschen auskennt, dann kennt ihr auch diese ganzen mittlerweile schon so typischen Darstellungen von Cthulhu und von Nyarlathotep und diesen ganzen Gottheiten und Figuren, die da so auftauchen. Und das hat schon so ein bisschen was popkulturell Klischeeartiges entwickelt. Und Willen des Wahnsinns arbeitet da auch mit. Also da ist vor allem die Nähe mehr so auf visueller Ebene. Es ist nicht so, dass ihr da jetzt irgendwie konkrete Geschichten nacherlebt, wie sie H.P. Lovecraft geschrieben hat. Also läuft das Ganze nicht ab. Allerdings gibt's in den Kampagnen so typische Elemente, die, ne, da sind wir wieder beim Wiedererkennungswert, die irgendwie auf Lovecraft referieren. Da gibt's zum Beispiel merkwürdige Kreaturen, gerne auch mal irgendwelche Mischwesen, so halb Mensch, halb Fisch. Es gibt gerne mal Kulte und Kultisten, ne, also Kapuzengestalten, die einem irgendwo auflauern. Das kennt man auch aus diversen Kurzgeschichten von Lovecraft. Die halten gerne auch mal Rituale ab. Also die haben interessante Hobbys, denen sie dann nachgehen, auch in der Villa, in der man gerade am Investigieren ist. Die großen Alten spielen mal eine Rolle, also so eine Art Götterpantheon, was bei Lovecraft immer wieder mal ausgerollt wird. Und viele Anspielungen sind auch rein namentlicher Art. Also ihr kommt in Städte wie Innsmouth oder nach Arkham. Und das sind alles Namen, die dem geneigten Lovecraft-Leser bzw. der Leserin irgendwie bekannt vorkommen könnten. Ja, ich hatte mir gedacht, dass wir auch mal drüber sprechen können, wie uns das Ganze so rein subjektiv gefällt. Also es ist kein Geheimnis, dass Max und ich beide mehr oder weniger große Lovecraft-Fans sind.
Na, ach, also wer behauptet denn sowas?
Ich würde nicht sagen, dass ich der absolute Kenner bin, der jede Geschichte quasi auswendig rezitieren kann, aber ich habe mehrere Bände bei mir zu Hause im Regal stehen von Lovecraft, die ich mir häufiger schon mal durchgelesen habe. Ich muss sagen, als Fan von Lovecraft gefallen mir diese Spiele grundsätzlich. Also nicht nur Willen des Wahnsinns, sondern auch Arkham Horror. Das sind alles Sachen, damit kann man dann naturgemäß irgendwie was anfangen, wenn man diesen ganzen Look und den Charme, die Atmosphäre dieser Erzählwelt eben mag. Allerdings finde ich, dass bei Willen des Wahnsinns gerade die Stories meist ein wenig kurz sind, so in Anbetracht des Umfangs und der Zeit, die so eine Runde verschlingt. Also man verbringt sehr viel Zeit damit, wie bei so einer Schnitzeljagd, kleineren Story-Elementen nachzujagen. Ich finde, das könnte man vielleicht ein bisschen dichter gestalten. Allerdings kenne ich mich im Game Design eben auch nicht so gut aus. Das wird seine Gründe haben, vermute ich mal.
Ja, da kann ich dich aber auch so ein bisschen beruhigen. Die neueren Erweiterungen, die jetzt bei mir erst kürzlich den Weg ins Regal gefunden haben, hast du ja noch nicht so aktiv mitgespielt. Sie haben tatsächlich aus ersten Erweiterungen gelernt und haben die Storydichte ein wenig erhöht und auch die Logik hinter der Story folgt jetzt tatsächlich einer gewissen Logik, die mich dazu auch als Investigator antreiben würde, das weiter zu untersuchen und diesem Ganzen nachzugehen. Also man hat einfach eine festere rote Leine, an der man sich festhält und durch dieses Abenteuer geht. Und es ist auch sinnvoller, ja, okay, muss ich sagen.
Ja, das klingt spannend. Ich erinnere mich an so Szenen, wenn man gerade vor 4 oder 5 Runden den letzten relevanten Hinweis gefunden hat, dann geht man irgendwie zur Toilette oder holt noch ein Getränk oder so und mit der Zeit vergisst man dann im Grunde genommen, was man eigentlich gerade vorhatte. Daher der Gedanke, dass die ganze Story vielleicht ein bisschen dichter erzählt hätte sein können, aber das unterscheidet sich von Mission zu Mission und wahrscheinlich auch vom eigenen Spieltempo her eben. Ne? Wenn man eben erfolgreich durch sämtliche Proben, die man da ablegt, durchkommt, dann ist man natürlich auch schneller am Ziel oder bei der nächsten Station, das ist ja klar.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe persönlich als Spieler auch immer so ein bisschen das, ich nenne es jetzt mal das persönliche Problem, viele von euch oder einige von euch da draußen kennen das Problem vielleicht, wenn man in den Modus kommt, Tunnelblick, Scheuklappe und das ist das Ziel, da müssen wir hin, ich weiß, was richtig ist, gib Kante. Das habe ich als Spieler, der viele, viele Sachen, die er spielt, durchaus auch mit einem kompetitiven Ansatz spielt, viel auf Turniere für ähnliche Sachen fährt, wo es möglich ist, punkto Tabletop oder zum Beispiel Trading Card Games, kann ich mich davon nicht freimachen, dass ich diesen Modus irgendwann, wenn die Mission knackig wird und es ist so richtig auf Messer schneide, dann kann ich mir da einfach nicht von freimachen, dass mir dieser Modus passiert und dass man dann irgendwie auch anfängt, plötzlich die Story irgendwie für so ein Müh auszublenden und irgendwie beiseite schiebt, weil die Mechanik und wie ich sie richtig nutze, um jetzt noch diese Mission gewinnen zu können und das da gewonnen auf dem Zettelchen steht am Ende. Das ist dann irgendwie plötzlich drinne. Das kriege ich irgendwie nicht ganz raus, muss ich zugeben.
Da kommt so ein bisschen der Optimierer durch. Das liegt mit Sicherheit auch an deiner Tabletop-Erfahrung, wo es ja nun wirklich, ne, je nachdem, wie hart du dich an den Regeln orientierst, ich sag nur Maßband auf der Spielfläche, um irgendwelche Aktionsradien auszumessen.
Yeah.
Ich glaube, wenn man das verinnerlicht hat, dann geht man sowieso noch mal ein bisschen rationaler an Spiele ran. Insofern bin ich ganz dankbar, dass ich so ein relativer Noob bin in dieser ganzen Szene und mich noch ein bisschen drauf einlassen kann. Wobei, das kannst du natürlich auch, ne? Also du gehst da nicht hundertprozentig wie so ein Taschenrechner an die Spiele ran, denke ich mal.
Ich habe zumindest noch nicht angefangen, Brettspiele und Ähnliches mit Excel-Tabellen zu spielen. Also so schlimm ist es noch nicht. Bitte versteht mich nicht falsch und habt ein falsches Bild von mir. Ich motz meine Mitspieler am Tisch nicht an und ich reiß und beiß auch niemandem den Kopf ab.
Noch.
Das ist die Steigerungsform.
Psst. Genau. Eine Sache, die man hätte besser machen können, finde ich, ist die Konsequenz aus der Charakterwahl. Es gibt bei Willen des Wahnsinns verschiedene Spielfiguren, die haben alle unterschiedliche Attribute und eine kleine Background-Story, die ist immer hinten auf der Charakterkarte drauf. So ein kleiner Fluff-Text, dass man sich ein bisschen, ja, so ein bisschen Rollenspiel ist schon zu viel gesagt an der Stelle, aber dass man sich so ein bisschen in die Figur vielleicht hineinversetzen kann. Und das hat aber leider überhaupt keine Auswirkungen auf den Storyverlauf. Also vielleicht ist das schon wieder so eine utopische Wunschvorstellung von mir, aber da hätte ich jetzt ein Riesenpotenzial gesehen, dass die Story sich anders entwickelt, wenn du die Journalistin dabei hast oder den Sportler oder sowas, dass dann eben Personen anders auf dich reagieren. Das wäre was vielleicht ganz nett gewesen wäre.
Ja, wobei ich da so ein bisschen die wieder an einen anderen Podcast, den wir beide ja hören, denken muss. Da haben sie es auch thematisiert. Brettspielen fällt es natürlich, auch wenn sie die ähnlich wie jetzt zum Beispiel Willen des Wahnsinns oder ein Time Stories oder ein Gloomhaven, alles noch Spiele, zu denen wir vielleicht mal irgendwann kommen, einen gewissen Rollenspielansatz anmuten lassen, weil sie dich in Charakterrollen schmeißen, weil sie dir sinnvolle Aktionen abverlangen. Es ist unglaublich schwierig mit einem normalen Brettspiel, wo sich ja dann doch Leute auf die Mechanik sehr, sehr konzentrieren.
Mhm.
Es ist unglaublich schwer, einen gewissen Horror aufzubauen. Wir haben ein Horror-Setting mit Lovecraft. Es ist unglaublich schwer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wahrscheinlich, selbst wenn ich im Zappenduster mit euch das gespielt hätte und die App hat nun wirklich atmosphärische Musik, wenn man sie dann anmacht, ich hätte keinen Grusel bei dem Ganzen gehabt. Ganz im Gegenteil. Es ist immer noch ein normales Brettspiel und es ist ein lustiger Brettspielabend. Ganz im Gegenteil zu einer Horror-Rollenspielrunde, wo man je nachdem, wie sich das entwickelt, dann doch schon die Gänsehaut bis zum Mors stehen hat manchmal.
Ja, okay, da hast du recht. Man kann auf einem Brettspiel einfach nicht die Stimmung erzeugen, die du bei einem gut geleiteten Pen and Paper zum Beispiel hättest. Das ist jetzt auch Zeit für den zweiten Shoutout, finde ich. Wenn du schon erwähnt hast, dass wir noch einen anderen Podcast hören neben der Miskatonic University, dann musst du dir das bitte auch einmal hier erwähnen.
Ja,
mit viel Liebe und vielen Grüßen.
Ich wollte sagen, viel, viel miepelige Liebe geht raus an den lieben Maurice und den lieben Arne von Plus Eins auf Podcast, auch hier bei uns aus der Region. Sehr, sehr coole Dudes, sehr, sehr coole Podcasts und Fokus auf Horror im Rollenspiel. Deswegen passt das zu dem ganzen Thema ganz gut. Der Maurice hat auch immer den Tentakelhut auf mit Lovecraft und einem Pipapo. Und infolgedessen war das gerade ein ganz guter Querverweis, denke ich mal, weil man auch da natürlich Einschätzung von anderen mit dazu kriegt. Ne? unsere Meinung ist ja nun auch nicht allumfassend und Gesetz,
würde ich
mal behaupten.
Ja, okay, stimmt. Jetzt hast du gerade Tentakeln erwähnt, während ich eben über typische Lovecraft-Elemente gesprochen habe. Ich habe gar nicht die Tentakeln genannt. Gibt es bei Willen des Wahnsinns so viele Tentakeln? Das ist ja so das Klischee überhaupt von Lovecraft, dass so geflügelte Tintenfische ankommen.
Ja, bei Willen des Wahnsinns, rein mechanisch, gibt es erschreckenderweise nicht viele Tentakeln. Also wir haben viele, viele Mythos-Kreaturen, aber auch viele Mythos-Kreaturen, die auch in der normalen Folklore anzutreffen sind. Wir haben normale Zombies, Geister, die ersten wirklichen Mythos-Kreaturen, die auftauchen, sind Tiefenwesen oder die geflügelten Schrecken. Tiefe Wesen, quasi die böse Ariel, die gehetzten Schrecken, nicht geflügelte Schrecken, Entschuldigung, sind einfach mehr oder weniger große, große Blutegel, wurmartige Dinge mit Flügeln. Das ist so schlimm, wie es klingt. Es sind tolle Artworks da drauf. Wir werden euch wahrscheinlich irgendwie mal so Artworks bei Instagram oder so einbauen. Es ist nicht schön. Denen möchte man nicht im Dunkeln begegnen, eigentlich auch nicht im Hellen.
Ja, die sind sehr unangenehm. Also selbst wenn man keinen Maßstab hat, ich weiß nicht, wie groß die Dinger sind, aber in klein und groß stelle ich mir die nicht wie freundliche Gäste vor.
Nee, nicht unbedingt. Und das Einzige, was wirklich mit Tentakeln kommt, ist, wenn es wirklich ganz, ganz schlecht läuft, dann ist es das Sternengezücht. Das ist, wenn man so will, ein Cthulhu im Mini-Format. Mini-Format nur dahingehend, weil er nicht gleich die ganze Welt auslöschen wird.
Das ist der geflügelte Tintenfisch, von dem ich gerade eben sprach.
Genau. Aber ansonsten hat man halt sehr, sehr stimmungsvolle Monster- oder Mythos-Kreaturen, die auch zum Setting passen. Jetzt zum Beispiel die neueste Erweiterung, die ich jetzt hier bei mir im Regal stehen habe, ist der Pfad der Schlange. Wenig überraschend, was könnte es da geben? Richtig, Schlangen. In allen Formen und Farben. Große Schlangen, aka Basilisk, wie bei Harry Potter. Steinerne Wächterschlangen, die plötzlich zum Leben erwachen und dir steinern den Hintern versohlen. Also es gibt sie in allen Formen, Farben und Materialien offensichtlich.
Ja, wir hatten eben auch schon einmal das Spieltempo angesprochen. Na, selbstverständlich ist es so, je erfolgreicher ihr würfelt, ne, je besser ihr spielt, wobei da eben auch eine Portion Glück bei ist, desto schneller kommt ihr natürlich durch die Story. Es gibt allerdings auch irgendwo in der Spielmechanik verankert so ein kleines Zufallselement. Nicht nur euer eigenes Würfeln, sondern es passieren auch bestimmte Story-Ereignisse einfach mal so. Ich erinnere dich, Max, an die Kampagne, wo man in Innsmouth unterwegs ist, in einem Hotel, genauso wie in Schatten über Innsmouth, in der Kurzgeschichte von Lovecraft, wo es so losgeht.
Das Abenteuer hieß auch exakt so.
Das hieß auch so?
Ja.
Ach, guck mal, und ich erzähle gerade noch, dass die Story nicht wirklich nachgespielt wird. Gut, wird sie ja auch nicht
eins zu eins. Wird sie nicht, aber sie ist sehr nah dran und Innsmouth-People sind auch dort ätzend.
Richtig. Und da passierte es nämlich, wir haben das, glaube ich, 2 oder 3 Mal versucht, die Mission. Wir sind recht stark dran gescheitert. Und ich weiß, in unserem
ersten... Ich glaube, wir waren in dem Urlaub, wo wir das ausprobiert hatten, 5 Mal schon dabei. Also wir haben es eine ganze Weile gespielt, bis wir irgendwann alle kollektiv gesagt haben, keinen Bock mehr auf marodierende Innsmouth-People.
Genau, aber da seht ihr mal, was für einen Sog dieses Spiel entwickelt, wenn man 5-mal dieselbe Mission spielt. Da war eben genau der Punkt. Bei unserem ersten Durchlauf ist es passiert, dass etwa nach einer Stunde, denke ich mal, also man war schon lange am Spielen, und dann tauchte auf einmal draußen auf den Straßen dieser wild gewordene Mob auf, der anfängt mit Fackeln alles um sich rum in Brand zu stecken. Und die sind dann auf die Idee gekommen, den Kai, wo unser Bötchen anlegen sollte, was uns aus der Stadt brachte, in Flammen zu setzen. Und infolgedessen ist die Mission dann gescheitert, weil wir nicht mehr entkommen konnten. Beim 2. oder 3. Mal durchspielen ging das aber viel schneller. Ich erinnere mich, da waren wir kaum im Spiel drin und auf einmal kommt die App um die Ecke und bringt uns diese wild gewordene Horde da. Ohne dass man jetzt einen erkennbaren, schnelleren Fortschritt gehabt hätte unsererseits. Also mir kam das vor, als wäre das ein Zufallsereignis gewesen. Dass da so ein Timer im Hintergrund läuft, der sagt hier in Runde 4, nach dem 4. Mythos-Ereignis oder so, kommen jetzt die Innsmouth-People und werden wild, weil sie dich nicht mögen.
Ja, du hast allgemein in der jetzt viel besagten App ja auch einen Zufallsgenerator, der ein bisschen mitläuft, der halt in der sogenannten Mythos-Phase, da kommen wir gleich noch zu, dass wir euch erklären, was das genau ist. Ja, in der Mythos-Phase passiert allerlei Schabernack mit euren Figuren und im Hintergrund läuft halt auch der besagte Zufallsgenerator mit. Denn je nachdem, was für Figuren ihr nehmt, passieren euch teilweise auch wirklich skurrile Ereignisse, dass ihr Halluzinationen bekommt und dann irgendwas passiert, ihr nehmt Schaden oder eure geistige Gesundheit sinkt. Auch das sind Begriffe, die wir gleich im nächsten Schritt noch erklären, einfach, dass es für euch ein bisschen klarer wird.
Dann habe ich mir noch als ganz, ganz Positives festgehalten, dass das Tempo der SpielerInnen ja auch einen Einfluss darauf hat, wie viel Gutes oder Schlechtes eben passiert. Also ihr könnt dieselbe Mission mehrfach spielen. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt das große Würfelglück habt, heißt das nicht, dass die Mission sofort zum Scheitern verurteilt ist, sondern dann werden halt auch neue Ereignisse getriggert, die in dem Fall eben negativ sind, möglicherweise, aber dafür eben was ganz Neues bieten und dem Spiel noch was Neues hinzufügen, eine neue Mechanik zum Beispiel. Es kann sein, dass dann irgendein Monster auftaucht, was sich ganz langsam über die Map bewegt und euch ja wie so einen kleinen Timer setzt im Grunde genommen. Das Monster darf dann zum Beispiel sein Ziel nicht erreichen, bevor ihr bestimmte Ziele erfüllt habt. Das heißt also, wenn ihr super schnell durch die Mission durchkommt, reibungslos, habt ihr zwar einen tollen Erfolg und ein schönes Erfolgserlebnis, aber dafür ist euch vielleicht auch einfach was durch die Lappen gegangen, storytechnisch, was dem Ganzen noch ein bisschen mehr gegeben hätte. Ich habe mir schon häufig gedacht, die ideale Art, eine Mission durchzuspielen, ist, glaube ich, wenn man so richtig an der Grenze ist. Wenn man seine Erfolge alle mitnimmt, aber am besten auch ein paar Sachen verkackt, eben, damit das alles irgendwie getriggert wird.
Es muss halt einfach wirklich haarscharf sein. Wenn die Missionen haarscharf sind, dann war's gut. Weil dann hat man, wie Jascha schon sagte, wirklich alles rausgeholt aus der Mission. Und hat wahrscheinlich auch alles gesehen, was dieses Szenario einem an der Stelle entgegenwerfen wird.
Ja, die App, die einem die Story erzählt, macht das Ganze nur umso bequemer. Man hat dann eben kein Papierrascheln, sondern man kann sich ganz immersiv so vollkommen auf die Story konzentrieren, wenn man denn die App nutzen möchte. Es mag bestimmt auch Leute geben, die gerne selbst vorlesen und da den Märchenonkel spielen. Die können dann natürlich auf die App verzichten. Ich finde, der Story tut das aber keinen Abbruch und dem ganzen Story-Erlebnis.
Man muss wichtig zu Willen des Wahnsinns 2. Edition sagen, die App ist nicht mehr optional. Das ist eine Neuerung in den Fantasy Flight Games, die seit einigen Jahren verfolgt wird. Die App für Fantasy Flight Games ist zwingend geworden. Gerade Willen des Wahnsinns Second Edition macht da den ersten Schritt, dass halt eben kein Spieler mehr das Spiel, den Mythos, was auch immer spielen kann, sondern es sind alle kooperativ zusammen an einem Tisch und spielen gegen das Spiel, was durch die App verkörpert wird. Die App gibt's aber auf allen der Menschheit bekannten Medien, sei es Apfeltelefon oder ein Samsung oder ein Steam. Ne? Also ihr könnt es überall eigentlich raufziehen, spielen und dann gib ihm.
Ja, da waren wir gerade im Grunde genommen schon im Thema. Dann übergebe ich jetzt nämlich mal an dich, Max, für Mechaniken, wie funktioniert denn das Spiel?
Ja, genau. Jetzt kommt so ein bisschen der innere Regelanwalt bei mir durch. Grundsätzlich muss man, wie gesagt, dazu erwähnen, Wilden des Wahnsinns hat einen Zwang für die App. Sie ist aber kostenfrei. In dieser App könnt ihr eure komplette Kollektion, die ihr habt, hinterlegen. Jedes einzelne Erweiterungspaket könnt ihr da reinstopfen und auch in der App unter Settings sagen, hey, meine Collection ist um diese Erweiterung gestiegen. Dann weiß das Spiel, ah, cool, ich kann neue Monster, Planteile, was auch immer benutzen und auch neue Apps, neue Missionen freischalten. Grundsätzlich teilt sich Willen des Wahnsinns in zwei wesentliche Spielabschnitte auf. Das ist zum einen einmal die Ermittlerphase. In dem Moment seid ihr dran als Spieler. Wir machen Dinge, wir versuchen den Mythos zu bannen und in den Schach zu halten. Seien wir mal realistisch, wer Lovecraft kennt, man kann es nicht verhindern, man kann es nur verlangsamen. Das wissen wir alle.
Es sei denn, man kann gut Boot fahren. Denn, kleiner Funfact, das große böse Supermonster bei Lovecraft, Cthulhu, wird ja in der Geschichte dadurch besiegt, dass der Protagonist auf seinem Boot eine Kehrtwende macht und den anstupst mit seinem kleinen Motorboot. Und dann entscheidet sich der große Cthulhu einfach, sich nochmal weiter schlafen zu legen. Ein bisschen antiklimaktisch das Ganze.
Kann ich aber auch ein Stück weit verstehen. Stell dir mal vor, du wirst gerade wach, bereit, deine Herrschaft über die Menschheit anzutreten. Und dann stupst dich so ein Hempel mit seinem Motorboot an und fährt dir voll in die Rübe.
Ja gut, okay.
Da würde ich auch denken, fuck it, ich lege mich nochmal hin. Ich lege mich nochmal hin, bis die Menschheit kein Benzin mehr hat, um ihre scheiß Motorboote zu steuern. Und dann würde ich mich nochmal schlafen legen.
Okay, ja, so habe ich es noch nicht betrachtet. Ja, das stimmt.
Genau, wie gesagt, die Ermittlerphase, wo wir den Mythos aufhalten. Und dann gibt es, wie gesagt, die Mythosphase, in der der Mythos versucht, eben jenes zu verhindern und sein Ritual oder was auch immer da dann gerade in diesem Szenario relevant ist, zu vollenden. Kleiner Hint zur Seite, wieder zur ersten Edition. In der ersten Edition gab es noch keine App-Unterstützung. Da hat tatsächlich ein Spieler die Aufgabe des Geheimnisbewahrers, hieß der Name damals, übernommen. Der hat die Monster gesteuert, der hat bestimmte Tricks gehabt, die er in seinem Ärmel hatte, um der Gruppe nochmal ein bisschen was schwer zu machen. Das Ganze lief dann auf einem Ressourcensystem, die man als Mythosbewahrer oder Geheimnisbewahrer hatte, sodass man entweder konnte man seiner Gegengruppe, konnte man viele Kleinigkeiten entgegenwerfen oder man hat sich mehrere Runden als Geheimnisbewahrer zurückgehalten und dann einmal den richtig dicken Klops da auf den Tisch geschmissen, an dem die Gruppe erstmal ein bisschen zu knabbern hatte.
Das ist ja ganz schön spannend. Also der, wie hieß er, der Geheimnisbewahrer?
Geheimnisbewahrer oder Mythosbewahrer, da bin ich mir gerade nicht mehr zu 100% sicher. Ich bin leider noch nicht an eine Kopie der ersten Edition rangekommen.
Okay, also der konnte auch nicht nebenbei irgendwie noch eine Ermittlerfigur spielen, sondern das war dann wirklich zwingend alle gegen einen im Grunde, nicht mehr alle gegen das Spiel.
Genau, es war einer gegen alle oder alle gegen einen, weil der Geheimnisbewahrer, das war dann wieder dieser Wiederspielwert an der ersten Edition, der Geheimnisbewahrer hat teils auch mit Unterstützung seiner SpielerInnen entsprechend Punkte, so Fragen beantwortet, Eckpunkte festgelegt im Szenario. Und da kam dann tatsächlich auch ein unterschiedliches Spielen im Szenario durchzustande. Also das war quasi, das war der RNG-Generator des kleinen Mannes, der kleinen Frau damals, wo man die App noch nicht hatte, hat man halt irgendwelche Fragen beantwortet und je nachdem, wie du die beantwortet hast, ist das Ganze nochmal wieder ein bisschen anders geworden und der Verlauf hat sich ein kleines Stück verändert.
Okay.
Klar, keine weltbewegenden Veränderungen, aber es hat immer noch für einen Videospielwert an der Stelle gesorgt. Ne? Das Schöne ist, das müssen wir im Technikzeitalter heutzutage nicht mehr tun. Wir haben wirklich die App, die es verhindert, dass einer die Hassfigur aller anderen am Tisch wird. Besonders wenn man gute Geheimnisbewahrer hat. Ich kenne das aus anderen Fantasy Flight Games, wo es noch einen Geheimnisbewahrer oder eine Spielerin, der diese Rolle einnehmen musste, gab. Und es war wirklich unglaublich anstrengend. Imperial Assault, ein wunderschönes Star Wars Spiel für alle, die da draußen Bock auf Star Wars haben. Ähnliches Prinzip, nur mit Star Wars. Da gab es eine ganze Weile keine App. Und man musste tatsächlich einen Spieler bestimmen, der das Imperium spielt. Und als ich das damals gespielt habe, wir haben in der Spielgruppe die denkbar beschissenste Wahl für den jeweiligen Imperiumsspieler getroffen. Der hat uns nämlich jede Mission so endlos lang gemacht. Das war schon nicht mehr schön. Das Spiel geht weiter, wenn man verliert. Und es war einfach eine Aneinanderreihung von Versagen der Rebellen. Ist kaum zu glauben. Aber wir schwenken vom Thema ab, zurück nochmal zu Willen des Wahnsinns. Da haben wir eine App, die uns das Leben zur Hölle macht.
Oder? Und die Freundschaften retten kann.
Genau, oder bewahrt. Genau. Deswegen auch Bewahrer. Mhm. Springen wir mal in Richtung der Ermittlerphase. Die Ermittlerphase ist generell so gestaffelt, dass ihr insgesamt zwei Aktionen habt. Diese Aktionen können wirklich alles Mögliche sein. Ihr könnt euch bewegen auf dem Spielplan. Ihr könnt unbekannte Räume erkunden, also im Endeffekt Türen aufmachen oder sowas. Ihr könnt im eigenen Feld Dinge durchsuchen, untersuchen. Ihr könnt mit euren Mitspielern tauschen, eure Mitspieler bestehlen. Ganz wichtig.
Das geht?
Ja, habe ich auch letztens bei der Recherche gelernt.
Auch gut, dass haben wir noch nie so sozial gemacht. Gespielt haben.
Das ja, das ist bisher. Tatsächlich richtig. Also wenn ihr dann auch mal Dinge haben wollt, die eure Mitspieler nicht abgeben wollen, gibt es tatsächlich die Option, sie mit dem Fünffinger-Rabatt zu nehmen.
Muss man das auswürfeln oder kann man das
machen? Ja, man macht tatsächlich einen Opposing-Wurf, der eine auf Geschick, also hier dieses Geschicklichkeitssymbol, der andere auf Wahrnehmung. Und je nachdem, wer da mehr Erfolge hat, ne, zapp, zarab ist die Sache weg oder halt nicht.
Oh nein.
Man kann mit Dingen oder mit Menschen auf dem Spielplan interagieren, sich mit NPCs unterhalten an der Stelle. Man kann Monster angreifen, wenn welche vorhanden sind, was man tendenziell häufiger tun sollte, denn die Monster tun echt weh in der Mythosphase, das muss man auch einfach so sagen. Das, der Grad zwischen, ach, das geht ja noch und totale Eskalation ist wirklich sehr, sehr schmal. Muss man wirklich einfach ganz knallhart so sagen. Dieses tolle Innsmouth, Schatten über Innsmouth Beispiel, was du gesagt hast, da war der Grad auch mit, ach, eigentlich geht das ja noch zu, alles steht in Flammen.
Ja, das war ja innerhalb von einer Sekunde, sobald dieser Mob da war, brannte alles, also buchstäblich. Ja, und der Zeitdruck ist auf einmal so rasant angezogen.
Das war wirklich nur eine Sache von Minuten, die dazwischen lagen, wo wir uns dachten, well, that escalated quickly. Wie ist das passiert? Wie konnte das passieren? Aber gut, das so ist das Leben, so ist das Spiel, es passieren Dinge.
Die sind halt schnell und leicht erregt in Innsmouth. Die sind nicht so stabil, die Menschen da.
ja, aber es wundert mich, dass sie so viel mit Feuer hantieren. Wenn man sich diese Schatten über Innsmouth-Geschichte so anguckt, stehen die ja eigentlich gar nicht auf Feuer, sondern mehr auf nass. Ich meine, gut, die ganze Stadt überfluten wäre wahrscheinlich kontraproduktiv gewesen, aber...
Das ist halt ein umso stärkerer Ausdruck ihrer Verachtung, wenn selbst die sich noch
mit Feuer... Wenn die uns Feuer vor die Füße werfen, ist das... Ah, okay, ja gut, du hast
recht. Das ist wie wenn du denen vor die Füße spucken würdest.
Ah, okay, ja gut. Also wir lernen hier gerade auch noch Innsmouth-Knigge, liebe Leute. Ne? Ganz wichtig, wenn ihr mal nach Innsmouth fahrt, passt auf, wo ihr hinspuckt.
Keine Zigaretten anzünden oder so, ist ganz unhöflich.
Und wie gesagt, passt auf, wo ihr hinspuckt. Man kann auch an bestimmten Situationen tatsächlich Barrikaden errichten, was uns vielleicht gegen die Innsmouther irgendwann geholfen hätte, aber die waren halt nur auf der Straße unterwegs. Damit haltet ihr Gegner im Endeffekt auf. Gegner müssen erstmal Barrikaden durchbrechen, bevor sie euch folgen können. Ist in manchen Situationen ganz nett, wenn man Gegner aufhalten kann. Hab ich persönlich und ich glaube wir beide zusammen in Kombination auch noch nie wirklich gemacht. Das ist so eine Mechanik. Ja, ich würde es mal vorsichtig behaupten. Man nutzt sie selten, aber es ist nice to have und es gibt bestimmte Situationen, in denen das Sinn macht.
Es kostet, glaube ich, das ist eine eigene Aktion, die genau. Man dafür opfert. Und wenn ich mich richtig erinnere, kommen die meisten Gegner relativ schnell durch so eine Barrikade durch. Also damit erkauft man sich dann meinetwegen eine Runde oder zwei. Korrigiere mich, wenn ich falsch
liege. Ja, wahrscheinlich maximal so eine Runde.
Ich hatte immer das Gefühl, dass sich das nicht wirklich lohnt.
Nee, ich auch nicht. Da lohnt es sich eher, die Aktion darauf zu verwenden, um dem Vieh, was da ist, irgendwie vorlein über den Pelz zu braten. Das geht dann schon irgendwie besser mit Waffen oder mit Zaubern oder mit bloßen Fäusten. Man kann auch einfach dem Innsmouth-People mit Schwung eine klatschen. Das geht auch. Ihr könnt auch, wo wir gerade beim Thema Feuer waren, ihr könnt auch Feuer legen. Das geht auch. Man kann auch Feuer löschen. Das ist übrigens was wir scheinbar in Innsmouth irgendwie nicht verinnerlicht hatten. Wir hätten wahrscheinlich die Situation so massiv deeskalieren können, wenn wir einfach Feuer angefangen hätten zu löschen. Aber wer muss schon die brennende Hütte löschen? Wir können doch einfach durchlaufen.
Ich bin nicht nach Innsmouth gekommen, um deren Feuerwehr zu spielen hier.
Freiwillige Feuerwehr Innsmouth. Ja, die Mythosphase übernimmt die App an der Stelle und wirft euch allerlei Schabernack und schlimme Dinge ins Gesicht. Also das kann von Halluzinationen, die dann einfach random passieren, mit Monster spawnen, Kultisten brüllen durchs Haus, beschwören die hinterletzten Gespenster noch aus dem Garten raus, Monster greifen euch an und ja, das alles wirkt sich auf zwei wichtige Attribute eures Charakters, eurer Spielfigur aus, nämlich die Ausdauer, eure Lebenspunkte, wie viel körperlichen Schaden könnt ihr einstecken, bis ihr wirklich arg angeschlagen seid. Und die geistige Gesundheit, das ist so ein bisschen eure Horrortoleranz. Wie fertig macht euch dieses ganze Chaos und Viehzeug, was ihr da seht, einfach? Weil es sind, keine Ahnung, Blutegel mit Flügeln oder ein Zombie. Also ich würde schon irgendwie ein bisschen abdrehen, wenn jetzt ein geflügelter Blutegel auf mich zukäme in einer entsprechenden Größe.
Daran erkennt man die Lovecraft-Inspiration. Finde ich eigentlich sehr schön, dass schon der Anblick dieser Kreaturen oder Ereignisse und Rituale eben die eigene geistige Gesundheit angreift. Wenn sowas im Spiel vorkommt, erkennt man immer direkt, okay, da hat sich wer von Lovecraft inspirieren lassen, wo ja dieses Konzept von kosmischem Horror, kosmischem Schrecken eben auch eine große Rolle spielt.
Was ich auch besonders schön finde, ist in dieser aktuellsten Erweiterung, der Pfad der Schlange, gibt es eine so wunderschöne Formulierung, die man durchaus mal sagen kann, ohne zu spoilern. Es gibt da die, ich kann es nicht richtig aussprechen, es gibt einen spezifischen Namen für diese geflügelten Schlangen, die häufig im mexikanischen Glauben und so weiter bei Azteken und Inkas und Co. vorkommen. Gibt's einen Namen für, gibt's auch einen Gott zu, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, deswegen lasse ich es jetzt einfach. Wenn diese geflügelte Schlange ein Horrorereignis auslöst, dann ist dieser Text einfach wundervoll, weil er sinngemäß verstört dich nicht, dass dich da gerade eine x Meter große Schlange fressen oder töten möchte, sondern dein Ermittler stört es effizient, dass ihm nicht klar ist, wie diese Mischung aus Schlange und Vogel fliegen kann.
Ich erinnere mich.
Da sitzt du da und denkst dir, bin ich jetzt hier gerade Hobby-Ornithologe oder was? Mich persönlich würden die Fangzähne deutlich mehr stören als das Unverhältnis zwischen Flügeln und Körper.
Ja, das ist an mancher Stelle, wir waren ja schon beim Thema, wie viel Horroranteil eigentlich bei Willen des Wahnsinns drinsteckt. Und das ist wirklich so ein Moment, wo das Spiel unfreiwillig komisch wird an mancher Stelle, wenn auf den Gegner, also wenn in der Mythosphase, wenn die Gegner also aktiv werden, beschrieben wird, was da passiert. Da gibt's auch die Geschichte, dass man vor so einem Innsmouth-Bewohner steht und der fängt dann an, dich unflätig zu beleidigen.
Ja, stimmt, die beleidigenden Innsmouth-People.
Genau.
Das ist der Mob, das ist der wütende Mob, der dich beleidigt. Genau, und denkst du so, oh Gott.
Und dann muss ich quasi geistigen Schaden erleiden, weil jemand mich gedisst hat da auf der Straße. Und das ist dann so ein Moment, wo man eher ein bisschen drüber schmunzelt, als jetzt wirklich sich zu fürchten, so, oh wei, was wird er wohl gesagt haben? Nichts über meine Mutter, bitte.
Ja, ja, genau. Also, der hat deine Street-Credibility hart nach unten gezogen.
Also, ja.
Wirklich so richtig in den Dreck.
Ja, jetzt kann ich mich nicht mehr sehen lassen in Innsmouth.
Ist ganz da schön. War die Kette und damit hat er dich durch den Dreck gezogen. Nee, aber es sind, also da merkt man wieder diesen Punkt Horror, was du schon gerade sagst, Willen des Wahnsinns nimmt sich nicht so allzu ernst. Das muss man auch so sagen. Es ist immer noch das Horror-Setting, aber in einer etwas entschlackteren und entspannteren Variante, als es jetzt vielleicht das Pen and Paper zu Cthulhu wäre.
Ab 14.
Genau, so in etwa. sollten diese Ereignisse in dieser Mythosphase euch aber auf null bei einem der beiden Werte bringen, macht euch erstmal keine Panik. Das Spiel hat eine Möglichkeit, dem Tod quasi nochmal ein Schnippchen zu schlagen. Ihr seid nicht sofort tot, sobald ihr auf null Lebenspunkte fallt oder sofort klapsmühlenreif, wenn eure geistige Gesundheit auf null geht. Es gibt noch einen Step dazwischen. Bei den Lebenspunkten ist es der Verletztstatus. Ihr könnt ein bisschen weniger schnell rennen als alle anderen, was auch irgendwie Sinn macht, wenn man schwer verletzt ist. Und wenn ihr auf geistige Gesundheit einmalig null fallt, dann werdet ihr wahnsinnig. Der Wahnsinn ist an der Stelle eine einfach wundervolle Mechanik, die das Ganze nochmal so ein bisschen aufpeppt und auffrischt, einfach weil sich dadurch eure Siegbedingungen verändern können unter anderem. Es gibt einen ganzen Stapel Wahnsinnskarten, der dann gemischt wird und ihr zieht zufällig eine Wahnsinnskarte aus diesem Stapel, guckt sie euch verdeckt an und behaltet sie für euch. Das können die abstrusesten Dinge sein, die da passieren. Wir hatten in der letzten Runde hatten wir eine Karte, wo dann drauf stand, du musst jeden deiner Sätze mit dem Wort Nein beginnen. Das hat zu einer super lustigen Kombination geführt. Wir haben es im Spielverlauf eigentlich erst gar nicht bemerkt, aber meine Freundin hat es dann irgendwann nach dem Spiel offengelegt, was sie für eine Wahnsinnsbedingung hatte. Und dann macht das plötzlich Sinn, weil sie dann auf Fragen so, ja, gehst du da und dahin und machst das und das? Geantwortet hat, nein. Oh, warte, doch. Also es sind super abstruse Bedingungen, die das Ganze ein bisschen auflockern. Ihr geht dann wieder auf vollen Status dabei, also volle Lebenspunkte, volle geistige Gesundheit. Geht ihr nochmal auf null, seid ihr raus. Also das Spiel hat eine gewisse Toleranz, aber irgendwann ist auch die größte Toleranz eines Spiels vorbei. Irgendwann muss der Mythos auch bedrohlich sein und euch rausnehmen.
Doppelter Wahnsinn ist einmal zu viel im Grunde.
Genau, man kann nur einmal wahnsinnig werden und nicht zweimal. Die jeweiligen Szenarien, die ihr spielen wollt, wählt ihr auch über die App aus. In der App gibt es sogar eine Schwierigkeitsanzeige und eine Zeitangabe. Die Schwierigkeitsanzeige funktioniert grundsätzlich, also würde ich jetzt so auch bestätigen, so vom Kräfteverhältnis her. Die Zeitangaben hingegen, na, vielleicht der Entwickler, der weiß, was er da tut. Jeder, der häufiger nochmal in die Regeln gucken muss, weil er es nicht jeden Abend auf dem Spieltisch hat oder vielleicht auch noch nicht ganz regelfest ist, weil er es gerade frisch gekauft hat oder was auch immer, wird mit den Angaben da nicht hinkommen. Das ist einfach so. Szenarien, die da mit irgendwie 90 Minuten stehen, haben wir teilweise schon fast 3 Stunden gespielt, weil wir zwischendurch auch noch taktiert haben und hier überlegt haben und oh, kann man da nicht noch und hier und da. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, mit was für einer taktischen Tiefe man da vielleicht auch rangeht, aber die Zeitangaben sind nicht immer passend, würde ich ganz knallhart so sagen.
Vielleicht sind wir auch einfach langsam, aber Ich habe irgendwie auch nicht so Lust drauf, mich da durchzuhetzen, sondern man will auch ein bisschen das Ganze wirken lassen und sich so ein bisschen auf das Spiel einlassen. Und also 90 Minuten, höchstens wenn wir verlieren.
Ja, genau. Also die eine Schatten über Innsmouth-Runde, die war wahrscheinlich weniger als 90 Minuten. Die ging relativ schnell, bis wir das Table-Flip-artig eingepackt haben wieder.
Ja.
Das war wirklich eine ganz schön ätzende Nacht damit. Der Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, variiert je nach Szenario, aber es kommen halt auch sehr, sehr viele Szenarien durch diese ganzen Erweiterungen dazu. Diese Szenarien bringen neue Mechaniken mit, dass sich zum Beispiel irgendwie plötzlich Raumteile verschieben können oder solche Späße. Das ist schon echt cool gemacht und wie gesagt, ich lege da durchaus jedem nahe, der das Grundspiel cool findet, ne, guckt in eurem Local Gaming Store um die Ecke, ob die vielleicht ein Testexemplar oder sowas da haben oder irgendwie in einem Spielecafé oder sowas bei euch um die Ecke. Irgendwer dieses Spiel anbietet, dass man das mal testen kann, weil es ist nun mal ein teures Investment mit dem Spiel und wenn man nicht weiß, dass man dieses Spiel absolut geil findet, würde ich vorsichtig damit sein, ob ich sowas kaufe oder nicht. Gerade auch, weil es halt eben so viele Erweiterungen gibt und bei mir so ein bisschen der Completionist anspringt, wenn ich sowas habe, dann würde ich das auch wirklich erst kaufen, sobald ich wirklich weiß, das gefällt mir, das macht Bock. Ne? Aber mit den Szenarien, die der Hersteller liefert, ist es noch gar nicht vorbei. Denn es gibt noch was ganz Tolles, das nennt sich Valkyrie. Das ist eine von Fans programmierte App, die ähnlich funktioniert wie die App vom Hersteller selbst. Nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass du da nicht auf die einzelnen Szenarien beschränkt bist, die der Hersteller gibt, sondern es gibt im Internet von diesen Valkyrie-Leuten einen eigenen Szenario-Editor. Das heißt, wenn ihr eure Lieblings-Horror-Geschichte oder eure Lieblings-Lovecraft-Geschichte oder was auch immer da bauen wollt, dann könnt ihr das bauen und für alle Leute kostenfrei hochladen. Und jeder auf der Welt kann dieses Szenario spielen, wenn er da Bock drauf hat. Und ihr könnt genauso auch andere Szenarien spielen, auf die ihr Bock habt. Wir packen euch den Link zu Valkyrie auf jeden Fall in die Shownotes, dass ihr euch das, wenn ihr schon Willen des Wahnsinns habt oder Interesse daran habt, es zu kaufen, da auf jeden Fall reinschauen könnt. Wie gesagt, wir sind auch absolute Willen des Wahnsinns-Fans, hatten aber bis jetzt mit dem Grundspiel mehr als genug zu tun und noch keine Zeit, uns selber in Valkyrie reinzuklicken, aber das steht auf jeden Fall bei uns auch mit auf der Willen des Wahnsinns-To-Do-Liste relativ weit oben, würde ich behaupten.
Stelle ich mir sehr, sehr cool vor, da so ein bisschen Community-generierten Content auszuprobieren, ist bestimmt eine schöne Sache.
Ja, das auf jeden Fall. Also gerade wenn eine Community groß genug ist, steckt auch wirklich viel Liebe zum Detail in diesen ganzen Szenarien drin. Wie gesagt, man muss da mal reinschauen. Es ist sicherlich auch wie bei allem, wo jeder mitmachen kann, viel Unfug dabei, der sich vielleicht nicht atmosphärisch anfühlt oder einem selbst auch einfach nicht gefällt. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass da auch wirkliche Perlen dabei sein werden. Aber wir haben ja schon wirklich jetzt storylastiges Brett da mit dem Willen des Wahnsinns. Was ist denn das Wort, das Brett?
Wow.
Und Joscha, du bist immer ein großer Freund von Metaphern.
Genau, so sieht's aus. Wir kommen mal zum nächsten Teil unserer Spielebesprechung hier. Und zwar bin ich ein ganz großer Fan davon, mir Spiele auch mal so im Hinblick darauf anzuschauen, wofür sie eigentlich stehen. Also was versucht das Spiel abzubilden im Grunde genommen mit seinen Regeln. Und ich finde es immer total faszinierend, auf welche sehr coolen Ideen die Spieleentwickler da kommen. Da könnte man jetzt bei Willen des Wahnsinns einiges erzählen. Wir haben auch schon über ein bisschen was gesprochen, ne? Dass es eben diese ganzen sehr coolen Settings gibt, verschiedenen Bodenplatten, die eben für verschiedene Räume zum Beispiel stehen. Ne? Aber das hätte ich jetzt unter Atmosphäre und Artwork eher eingeordnet. Aber es gibt ein paar Punkte, die finde ich besonders unterhaltsam und besonders cool bei Willen des Wahnsinns, die ich einmal kurz ansprechen wollte. Und zwar wären das zum einen manche Items, die es da gibt. Zum Beispiel, dass der Flachmann, wenn man den dabei hat, wenn man den irgendwo gefunden hat, geistige Gesundheit wiederherstellen kann. Oder ich glaube, die Bibel macht das selber auch. Das finde ich besonders cool. Vielleicht hängt damit sogar die Altersbeschränkung zusammen, wenn das jetzt für den US-Markt ist. Und es geht um Alkohol, da sind die ja relativ empfindlich.
Ja, dann müsste es aber wieder 21 sein, ne? Das darfst du halt auch nicht vergessen.
Ja, stimmt.
Die dürfen ja eigentlich erst ab 21 trinken. Aber ja, tatsächlich, du hast recht, Fantasy Flight Games ist ein US-amerikanischer Spieleverlag. Mhm. Also das nur mal so in den Raum gestellt. Aber wie du schon sagtest, es ist ja wirklich geil. Saufen und Glaube lässt dich diese ganzen Dinge besser verarbeiten. Das ist fast wie im richtigen Leben.
Genau, also das finde ich, sind so Kleinigkeiten, über die man dann schmunzelt, wenn man das zum ersten Mal sieht und darauf stößt, finde ich ganz klasse. Genauso schön, wir hatten ganz zu Anfang schon darüber gesprochen, dass die einzelnen Charaktere für die Story nicht so wirklich einen Unterschied machen. Aber es gibt doch so ganz nette Zusammenhänge zu deinem Charakterhintergrund. Also zum Beispiel, dass der Sportlercharakter die meiste Ausdauer hat, während der Priester zum Beispiel mehr geistige Gesundheit hat und solche Dinge. Ich finde, da ist dieser, zumindest zu einem kleinen Anteil, der Charakterhintergrund noch ganz schön in die Charakterstats eingewoben.
Das ist ja nicht nur in die Stats mit eingewoben, die Metapher dahinter, sondern tatsächlich auch in die einzelnen Fähigkeiten des jeweiligen Charakters. Wenn du da mal an Carson Sinclair denkst, der ist als Charakter ist der Butler. Der kann mit einer Aktion, also der kann seine Aktion eine von zweien aufgeben, um einem Mitspieler in Sichtweite eine Aktion zusätzlich zu geben. Weil der Butler assistiert ja an der Stelle. Ne? Also so Kleinigkeiten sind da ein bisschen nett gemacht. Oder zum Beispiel auch der Millionär Preston. Na, der Millionär und Playboy, der regeneriert geistige Gesundheit, wenn er die Gegenstände findet. Besitz macht halt doch glücklich an manchen Stellen, wie es scheint.
Ja, das stimmt. Wir haben doch, glaube ich, auch die, Sportler oder Sportlerin, ich weiß gar nicht mehr, aber es gibt einen Charakter, der halt sehr sportlich ist.
Rita,
die ist Sportlerin. Rita ist das, genau. Hm? Und die eben ein Feld weiter sich bewegen kann mit einer Bewegungsaktion. Ne? Also das, da kommt die Metapher sehr gut mit der Spielmechanik zusammen. Das finde ich haben sie sehr schön umgesetzt. Und da kann man so kleine Details immer entdecken. Wir hatten auch schon drüber gesprochen, dass die Charaktere ja geistige Stabilität verlieren, sozusagen, indem sie eben Horror erleiden bei bestimmten Aktionen. Da gefällt mir natürlich wieder stark die Lovecraft-Anspielung, dass du, sobald du in Reichweite eines Monsters bist, beziehungsweise in Sichtweite, dann automatisch, unabhängig davon, ob das Monster jetzt gerade eine Aktion ausführt oder nicht, sondern einfach nur dadurch, dass es da ist, eine Horrorprobe ablegen musst. Also da kommt wieder dieser Aspekt mit rein, dass schon der Anblick dieser Kreaturen oder dieser Gegner, wie auch immer, eben einen doch ein bisschen am Verstand zweifeln lässt. Das finde ich, haben sie da sehr schön eingebaut.
Mein innerer Ornithologe ist entsetzt.
Genau. Wie kann es sein, dass diese 5 Meter lange Schlange mit den kleinen Flügeln fliegen kann? Das widerspricht doch der Physik. Also instant Wahnsinn.
Ja, aber wirklich. Und ich denke dabei, wenn ich dieses Ereignis habe, immer wieder an diese Raupe von das große Krabbeln am Ende, die auch so kleine Mini-Flügelchen kriegt und mit bayerischem Akzent sagt, mit bayerischem Dialekt sagt, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Flap, 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 bam. Und einfach auf den Boden knallt.
Wie hieß diese Raupe nochmal?
Ich habe keine Ahnung. Der Film ist bei mir 100 Jahre gefühlt her. Aber ich muss immer wieder daran denken, wenn sich dieses Spiel über dieses Unverhältnis zwischen Flügeln und Körper aufregend wird. Ja, wunderschöner Schmetterling halt. Ne?
Genau, also man könnte mit Sicherheit auch mehr Punkte finden. Das Ganze, als Dungeon Crawler hat man ja sowieso bei Willen des Wahnsinns so eine grundlegende Metapher, was da eigentlich abläuft. Aber das sind so viele, viele kleine Details, die da eingebaut sind, die einen doch immer mal wieder noch schmunzeln lassen, auch wenn man das Spiel eigentlich schon kennt. Aber es ist durchaus auch schön, sich diese kleinen, diese Symbolik in manchen Teilen des Spiels anzuschauen. Das amüsiert einen dann doch.
Ja, man freut sich. Also zumindest mir geht es dann auch wieder so, wenn in der Spielmechanik dann auch bestimmte Metaphern umgesetzt sind, dann freue ich mich so ein bisschen wie ein Schneekönig, weil ich mir denke, das finde ich cool, dass sie das umgesetzt haben. Ist logisch, dass sich plötzlich zum Beispiel Festwagen bei einer Parade bewegen. Habe ich aber nicht mit gerechnet, dass die Spielmechanik das umsetzt. Und man sitzt da und freut sich einfach und denkt sich, schön, dass das funktioniert. Cool.
Ja, genau. Dass einfach solche Dinge passieren, wie sie in Anführungsstrichen in der Realität ja auch passieren würden oder annähernd ebenso. Und man aber vielleicht selber nicht auf die Idee kommt, wie man das im Spiel umsetzen würde. Und so viele, viele kleine Ideen geben dann zum Spiel doch das gewisse Etwas irgendwie dazu, finde ich. Und bei Willen des Wahnsinns hat man das eben an mehreren Ecken und das ist immer wieder schön, sich das anzuschauen. Dabei will ich es erstmal belassen. Dann würde ich sagen, hast du noch was hinzuzufügen? Oder?
Nee, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, aber zur Metapher können wir auch eine schöne Bresche schlagen. Wie unterstützt das Spielmaterial und die Verpackung und alles eigentlich diese Immersion, die das ja auch darstellen soll? Ne? Willst du da anfangen oder?
Ich habe jetzt die ganze Zeit geredet. Ich lasse dir jetzt mal den Vortritt das beim Thema so. Look and Feel.
Ja, beim Look and Feel spricht mich natürlich als Tabletop-Spieler und Miniaturenmaler einfach ganz klar an die Figuren, die dabei sind. Man muss es einfach sagen, die Figuren sind unglaublich wertig gearbeitet. Man hat wirklich, wirklich klasse Figuren, die einen schönen Detailgrad aufweisen, die ein vernünftiges Material haben. Es ist dieses klassische Boardgame-Plastik, was man aus vielen Spielen heutzutage kennt. Es ist also kein ultraweiches Plastik, wo man irgendwie schon beim Packung aufmachen den Schrei nach Weichmachern hört oder so. Oder irgendwas total Hartes, was super leicht bricht oder so. Also die Figuren halten auch durchaus mal einen Sturz von der Tischplatte aus im Zweifel. Das ist schon mal viel wert, finde ich, bei einem Brettspiel, wo man halt einfach manchmal Pech hat und irgendwas runterschmeißt. Es ist ja einfach eine Tatsache. Gerade wenn man es dann vielleicht auch mit seinen Kids oder so spielt und sich nicht an die Altersfreigabe von 14 Jahren hält, kann das immer mal passieren. Ne? Das muss man einfach mit bedenken. Und deswegen finde ich das auch gut. Sie sind schön zu bemalen, das habe ich schon bei einigen getan. Sie haben keine großen Spaltmaße, sind also wie gesagt gut gearbeitet, gut gegossen. Auch keine großen Gussgrade für die von euch, die vielleicht auch malen möchten oder selber gerne Miniaturen bemalen, werdet ihr schon gesehen haben. Der Karton ist von außen sehr, sehr schön gemacht. Es hat eine schöne, schöne, schöne Optik, muss ich einfach sagen. Was mich persönlich aber ein bisschen an dem ganzen Karton stört, ist einfach schlichtweg, dass sie nicht bedacht haben, dass man dieses ganze ausgestanzte, auseinandergeknibbelte Spielmaterial in diese Kiste irgendwie wieder sinnvoll reinkriegen muss. Ihr habt kein mitgeliefertes Organizer-Inlay. Und das, wer die Folge 0 gehört hat, weiß es, das ist für mich einfach ein Fokus für meinen inneren Monk. Es ist ein Fokus, dass ich ein Spiel ordentlich wieder verpacken kann. Und das geht einfach nicht. Ihr müsst ein Inlay kaufen. Da gibt es diverse Hersteller, die das mittlerweile anbieten. Kurzer Tipp von meiner Seite aus, kauft nicht das Feldherr-Inlay. Es ist scheiße. Der Karton geht nicht mehr zu und es sieht sowieso total Banane aus. Sorry an Feldherr, aber da könnt ihr echt dran arbeiten an dem Ding.
Du sagst gerade, dein innerer Monk möchte das, aber das hat ja auch einfach echt praktische Gründe, dass du zwischen den Partien eben einfach viel mehr Zeit zum Aufbauen brauchst, weil du alles irgendwie so notdürftig in vielleicht kleine Plastikbeutel, in verschiedene kleine Fächer durcheinander werfen musst, weil möglicherweise die Karten einfach nirgendwo passend hinkommen können und so weiter. Also das finde ich ist gar nicht so abwegig, dass einen das echt nervt, ne, wenn das nicht ordentlich zu verstauen geht.
Ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch wenn man Ziploc-Beutel als Brettspieler mehr als genug hat, einfach aus Notfallgründen, kauft euch am besten wirklich ein Inlay dafür. Ihr werdet es uns danken. Es spart euch ungefähr 20 Minuten Material zusammensuchen vor dem Spielstart. Das nur mal so dazu. Die Spielplanteile, auf denen ihr spielt, die Bretter, die da die Welt bedeuten sozusagen, die sind ordentlich beschriftet, sie sind ordentlich ausgewiesen. Also wenn das Spiel einem sagt, lege Flur aus der und der Erweiterung aus, ihr findet es relativ schnell. Man sieht die Spielplanform, also die Spielteilform, und man sieht den Namen und das Erweiterungssymbol. Es ist wirklich absolut schnell und einfach umsetzbar, das zu finden. Die Dinger sind wertig aus sehr, sehr dicker Pappe gearbeitet und vernünftig beklebt. Es ist bei uns schon einige Jahre in Benutzung. Es ist ein paar Teile sind mehrfach runtergefallen. Es löst sich nichts, es platzt nichts ab. Klar sind die Ecken dann durch den Sturz natürlich ein bisschen abgestoßen, aber das passiert mit Pappe nun mal. Das ist so. Aber diese Spielplanteile sind wirklich schön gearbeitet und sind wertig gearbeitet. Und durch auch jahrelanges Bespielen passiert da erstmal nichts dran, wenn man sie mit der ordnungsgemäßen Sorgfalt eines Brettspielers benutzt. Karten, sage ich nur dazu. Ihr Name ist Legion, denn es sind verdammt viele. Wirklich verdammt viele Karten. Ich bin durch meinen besagten inneren Monk dazu gezwungen gewesen, sie alle einzutüten, also mit Kartenhüllen zu versehen. Es gibt Karten, bei denen macht das Sinn. Es gibt Karten, bei denen macht das absolut gar keinen Sinn. Tut euch selbst einen Gefallen und guckt wirklich nach dem Punkto, welche Karten mischt ihr häufiger. Alles, was ihr häufig mischt, würde ich eintüten. Einfach damit die Karte an sich beim Mischprozess geschont wird und ihr nicht mischen müsst wie der erste Mensch. Alles andere, was ihr nicht mischt, Ausrüstungskarten, Zauber etc., tut euch den Gefallen und sleeft es einfach nicht ein. Es macht keinen Sinn, es ist unnötige Arbeit und unnötiges Geld vor allen Dingen. Dazu druckt Fantasy Flight Games auch seine Spiele im Übrigen hinten direkt drauf, was für Hüllen ihr braucht. Wenn ihr einen Local Gaming Store habt, könnt ihr mit der Packung, so macht unser Gaming Store das hier um die Ecke, ihr geht mit der Packung nach vorne, die fragen euch sogar noch an der Kasse selbst, möchtest du Hüllen dazu haben? Und dann kannst du den Karton umdrehen und da steht explizit drauf, welche Hüllen du in welcher Größe wie oft brauchst, wie viele Pakete, damit du weißt, was du kaufen musst, damit du dieses Boardgame komplett eintüten kannst.
Cool.
Finde ich einen sehr tollen Service, muss man einfach so sagen, einfach toll. Wie gesagt, Sleeven ist kein Muss, aber bei einigen Karten würde ich das aufgrund des dünnen Materials einfach wirklich wegen der Langlebigkeit machen. Marker, genau dasselbe wie Spielplanteile. Bis jetzt durch die jahrelange Bespielung keine Abnutzung bei mir. Tippitoppi.
Genau, dann übernehme ich mal. Zum Thema Look and Feel habe ich mir gar nicht so viel aufgeschrieben. Du hast ja die Miniaturen schon angesprochen, die eben sehr hochwertig sind. Das finde ich auch ist eine klasse Sache. Und erst recht, wenn man die dann professionell oder semi-professionell bemalt hat, dann macht das schon richtig was her. Zum Look, der Artstyle, ne, jetzt schon zum dritten Mal erwähnt. Wir sind beide große Lovecraft-Freunde und ist vielleicht so ein Guilty Pleasure von mir. Ich mag auch diesen klischeehaften Pop-Lovecraft-Stil. Das sagt mir total zu. Und gerade wenn man sich das Design für die namensgebende Villa anschaut, also die einzelnen Räume, die es da gibt, das Foyer und das Büro und das Arbeitszimmer, das hat immer so eine Knister-Kaminfeuer-Atmosphäre in so einer dunklen Stadt, so wie man sich eben die Stadt Arkham aus den Lovecraft-Stories auch so vorstellt. Und das spricht mich einfach total an. Das ist auch sehr liebevoll gemalt mit vielen kleinen, schönen Elementen dran. Also man kann sich wirklich diese einzelnen Bodenplatten auch im Detail eine längere Zeit anschauen, wenn man dafür ein Auge hat und da vielleicht einen ähnlichen Fetisch hat, wie wir das nun mal haben. Ansonsten würde ich aber sagen, was den Rest betrifft, ist das Spiel relativ unspektakulär. Also das hat jetzt nicht groß haptische Besonderheiten zu bieten. Da ist jetzt nichts irgendwie toll beschichtet, abgesehen davon, was du gerade sagtest, ne, dass die Bodenteile alle solide und hochwertig gearbeitet sind. Aber ansonsten ist da weiter nichts Spektakuläres dran. Also die Miniaturen sind schon das Highlight, hätte ich jetzt gesagt. Ja, wie wir jetzt auch schon häufiger erwähnt haben, die App, die Sprachausgabe, was aber noch gefehlt hat bisher, die Geräuscheffekte sind auch schön. Also es gibt Ereignisse, wie zum Beispiel, man hört Lärm im Dachgeschoss oder so und dann hört man tatsächlich aus der App auch so ein schönes Rumpeln oder Holz, das irgendwie knarzt und Schritte und sowas.
Oder eine Explosion, eine magische, hört man natürlich auch sehr, sehr stark.
Genau, sowas eben. Und das zusammen mit der wirklich atmosphärischen Ambient-Musik, die dann im Hintergrund dazu dudelt, das macht schon richtig was her. Und ja, Look and Feel ist vielleicht dann nicht die richtige Kategorie, aber man hat ja so akustische Begleitungen selten bei Spielen, verhältnismäßig. Und deswegen wollte ich das hier einfach nochmal rausstellen. Ich finde, das ist wirklich, wirklich cool geworden. Und das verleiht im Ganzen so eine Pen-and-Paper-Atmosphäre. Also es wird schon immersiver dadurch, würde ich jetzt sagen.
Was man vielleicht auch noch mit ansprechen sollte, einfach weil bei uns jetzt viel nur von der Villa und Immobilien und was nicht alles die Rede war. Also macht euch keine Sorgen, ihr spielt nicht nur in der namensgebenden Villa. Es gibt so viele unterschiedliche Szenarien. Es gibt Szenarien, die spielen in einem Museum. Wir waren letztens mit einem Szenario, waren wir in einem Tempel im Amazonasgebiet. Also es gibt wirklich Dutzend. Wir waren schon in Innsmouth, haben wir ja erzählt.
Inklusive Außenbereiche, eine Gärten, Straßen, genau, die auch dann sehr hübsch gemacht sind.
Genau, also es gibt nicht nur diese namensgebende Villa. Das wirkt jetzt vielleicht ein wenig einseitig von unserer Erzählung her. Macht euch da keine Sorgen. Diese Spielplanversionen bieten wirklich Abwechslung für jeden Geschmack dabei. Das wollte ich nochmal so ein bisschen herausstellen. Ansonsten, Jascha, was sind deine Tops und Flops für die ganze Geschichte?
Genau, der nächste Punkt auf der Tagesordnung. Wir haben uns gedacht, dass wir hier bei jedem Spiel, das wir besprechen, uns jeweils drei Tops und drei Flops raussuchen. Einfach so unsere Lieblings- bzw. Hasselemente, die das Spiel hat, was uns besonders gut oder eben gar nicht gefällt.
Mini-Disclaimer, Doppelungen könnt ihr, wenn ihr sie findet, behalten.
Ja, das stimmt. Na klar, kommen wir vielleicht auf manche Sachen schon vorher zu sprechen, aber jetzt bekommt ihr es nochmal in komprimierter Fassung auf den Tisch. Einfach weil
Bunt und Farbe sozusagen.
Ja, genau. Damit lege ich dann einfach mal los. Ich fange mit den Tops an. Und da wäre, wie gerade schon häufig durchgekommen ist wahrscheinlich, die Atmosphäre, die das Spiel erzeugt, ist bei mir ein ganz großes Plus. Also ich kann mich einfach nicht dagegen wehren, dass mir das Spiel gefällt, in der ganzen Stimmung, die es aufbaut. Ne, auch wenn das mit einfachen Mitteln passiert, mit Soundeffekten und ein bisschen Musik. Aber ich finde, das passt einfach stimmig so gut zusammen, dass ich da komplett drin versinken kann jedes Mal. Nummer 2 wäre die Spieldauer. Ich habe mir hier mal notiert, gesunde Spieldauer, habe ich es genannt. Ja, wenn man bei einer längeren Partie irgendwie 3 Stunden oder so dran sitzt, ist das für mich immer noch vertretbar. Man kann sich ja selber überlegen, wann man eine kleine Pause machen möchte oder ob man das durchzieht.
Die Zeit wirkt halt nicht so lange, ne?
Genau. Aber wenn man jetzt, selbst wenn die Angabe auf der Packung mit den 1,5 Stunden zutrifft, dann ist das eine super Zeit, die man bei einer Partie da investieren kann, ohne dass es einem langweilig wird oder man zu wenig Abwechslung bei dem Ganzen hat. Okay, ich bin gerade immer noch bei den Tops, aber eine kleine Verbesserung wäre, ich fände es cool, wenn man, um diese Spielzeit noch ein bisschen aufzulockern, mehr Rätsel hätte. Weil das ist nach meinem Gefühl immer so ein Ding, worum sich die SpielerInnen quasi reißen, wenn irgendwo so ein Schieberätsel auftaucht oder irgendein
Code. Die Türme von Babylon ist auch ein Rätseltyp, den ich immer sehr schön finde. Da mache ich auch immer gerne mit.
Genau.
Das sind ja diese Klötzchen, die du für euch, die das Rätsel vielleicht nicht kennen. Das sind so Klötzchen, 3 Fensterchen. Und ihr müsst sie der Größe nach stapeln, aber ihr dürft immer nur einen verschieben.
Heißt das?
Das sind die Türme von Babylon.
Ich kenne das als die Türme von Hanoi.
Siehst du, guck mal.
Okay.
Ich kannte es früher unter die Türme von Babylon.
Okay, genau. Aber dann habt ihr jetzt beide Namen, vielleicht sagt euch das was. Da ist halt immer die Sache, das beißt sich ein bisschen mit der Spielmechanik. Die Anzahl der Versuche, die man für diese Rätselpassagen hat, macht sich an den Charakterstats fest. Also wenn ihr, ich glaube, meistens ist es Weisheit.
Es kommt immer auf die Rätselart an. Das sind unterschiedliche Attribute, die ihr dann habt.
Mhm. Und dann ist es natürlich, wenn man einen Charakter dabei hat, der da den höchsten Wert hat, zum Beispiel in Wahrnehmung oder so, dann gibt man der Person natürlich den Rätselgegenstand, damit er oder sie da eben sich dran abarbeiten kann mit den wenigsten Versuchen, weil ne, man eben die meisten Aktionen vornehmen kann, wenn man diesen Charakter spielt.
Wobei ich dann aber auch wieder sagen muss, auf der einen Seite finde ich das ziemlich gut, was du gerade ansprichst als Verbesserungsvorschlag, mehr Rätsel auf jeden Fall, aber dass du das demjenigen gibst, der dafür am besten geeignet ist, finde ich gar nicht so schlecht tatsächlich, weil du hast dadurch wieder diese kleine Bresche in Richtung Mini-Rollenspiel, weil du würdest ja auch nicht den Barbaren mit der Streitaxt die Schloss knacken lassen. Ja, der kriegt die Tür auch auf, das ist aber lauter.
Stimmt, du hast recht, da beißt sich das vielleicht ein bisschen mit der
Metapher und Immersion dahinter.
Ja, genau. Es ist möglicherweise immersiver, aber dafür für die anderen Spieler eventuell ein bisschen langweiliger, wenn man halt lange warten muss, bis die Person das Schieberätsel.
Kleiner Tipp übrigens von uns, wenn ihr das selber spielen solltet, macht es mal wie wir, das belebt das Ganze auch ein bisschen. Nur derjenige, der den Rätselgegenstand hat und es bearbeitet, darf sich am Rätsel beteiligen. Das sorgt dafür, dass derjenige, der es macht, natürlich in Ruhe knobeln kann. Und wenn du selbst die Lösung weißt, es gibt nichts, was mehr Horror erzeugt und mich hibbeliger macht, als wenn ich sehe, wie jemand einfach irgendwas Dummes tut und ich muss zugucken und darf nichts sagen.
Das ist das Bild, ihr müsst euch vorstellen, wie Max da sitzt und bebt und zittert und rot anläuft, während er einem über die Schulter guckt beim Spiel. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht.
Aber es ist nur wildes Hin- und Hergetippel.
Genau. Okay, mein dritter Pluspunkt ist, dass im Laufe dieses Spiels sehr schöne, ich habe das mal Meta-Stories genannt, entstehen. Also man selber als Gruppe von SpielerInnen sitzt wirklich dabei und kann sich nach jeder Partie irgendwelche denkenswerten Momente daraus picken, an die man sich gerne zurückerinnert. Wir hatten euch eben schon von den wahnsinnigen Innsmithern erzählt, die da den ganzen Steg abgefackelt haben innerhalb von wenigen Sekunden und wir dann nicht mehr zu unserem Boot gekommen sind. Wir da stellenweise verzweifelt sind an diesem Spiel. Also das war einfach großartig. Da werde ich mich sehr, sehr lange noch dran erinnern. Meine drei Flops. Das wäre, ja, das eine ist so ein bisschen auf der Schwelle. Ich habe mir den Wahnsinn selbst als einen Flop aufgeschrieben. Max hatte eben so schön beschrieben, wenn man seine geistige Gesundheit komplett verloren hat, dann bekommt man eine neue Siegbedingung. Dann wird man wahnsinnig und hat von da an ein neues Spielziel, das dann nur für einen selbst als einzelne Person gilt.
Wo man auch sich, nicht immer. Also genau, es gibt nicht immer ein eigenes Spielziel.
Das stimmt, nicht immer. Manchmal sind es auch nur so Späße wie du darfst nicht mehr sprechen oder sowas. Aber in manchen Fällen kommen dann neue Bedingungen dazu, die wirklich nur für einen selbst in dem Moment gelten. Das ist einerseits natürlich eine super coole Sache, weil es Abwechslung reinbringt und dem ganzen Spiel wieder so einen Twist verleiht. Andererseits, wenn ihr euch schon lange an einer Mission aufhaltet und euch fehlen jetzt nur noch wenige Züge, bis ihr die endlich geschafft habt, da werdet ihr, glaube ich, einen Teufel tun und eure Ziele da durchsetzen, wenn die möglicherweise dem Gruppenziel entgegenlaufen, weil ihr wahrscheinlich selber auch keine Lust mehr auf diese Mission habt und die endlich mal schaffen wollt. Und wenn ihr euch aber wirklich genau an diese neuen Siegbedingungen halten würdet, könnte es sein, dass ihr zum Beispiel die Gruppe sabotieren müsst auf irgendeine Art und Weise. Also ich denke, dass da möglicherweise einige SpielerInnen drauf verzichten würden und sagen, nee, komm, ich habe zwar diese Bedingungen, aber die ignoriere ich jetzt bewusst, ne, damit wir einfach weiterkommen. Die Schwierigkeit des Spiels ist mein zweiter Flop. Da dürft ihr jetzt gerne lachen. Also die erfahrenen BrettspielerInnen unter euch können sich lustig machen, wie sie wollen. Aber ich finde das Spiel einfach insgesamt relativ schwierig, muss man einfach sagen. Also es gibt Missionen dann wiederum, die von Freunden mir als ziemlich einfach irgendwie empfohlen wurden, die für uns dann recht schwierig waren. Aber auch genau umgekehrt, dass wir irgendwie beim ersten Versuch mit unserer Gruppe eine Kampagne durchgespielt haben, wo andere online oder auch aus unserem Freundeskreis meinten, dass das bei denen viel länger gedauert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob wir als Gruppe einfach nur irgendwie besonders sind oder ob das Spiel tatsächlich so fies ist. Aber ich würde schon sagen, man braucht eine gewisse Frusttoleranz, um damit zurechtzukommen.
Das definitiv. Und das mit dem besonders hat unsere Mama früher auch schon immer zu uns gesagt, oder?
Ja, genau. Also wenn ihr das anders seht, kommentiert gerne und teilt uns das irgendwie mit. Könnte man mal schön repräsentativ.
Kurz dazu gesagt, er meint, ob ihr den Schwierigkeitsgrad auch so findet. Nicht, ob wir besonders sind oder nicht. Das wissen wir.
Genau, und mein dritter und letzter Flop. Ich finde, es gibt manche Charaktere, die durch ihre Attribute, ich sag mal, von Natur aus nutzlos sind. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Es gibt zum Beispiel Charaktere mit was ist es jetzt? Weisheit oder Intelligenz? Also jedenfalls mit dem
Wissen
ist es, genau. Was für Magie ausschlaggebend ist. Und solange ihr keinen Zauber findet, mit dem ihr irgendwas anfangen könnt, weil ihr eventuell nicht mit einem Zauber startet in das Spiel, seid ihr de facto nicht wirklich zu was zu gebrauchen. Weil ihr im Faustkampf euch nicht verteidigen könnt, weil ihr nicht besonders schnell seid, weil ihr keine große Schmerztoleranz habt oder sowas und ob und wann ihr einen Zauber bekommt, das kann sich ein bisschen hinziehen durchaus. Und bis dahin läuft man dann ja wie so ein Klotz am Bein einfach immer mit und hofft drauf, dass man irgendwo mal tollen Loot findet. Und das hat mich, wenn ich selber Zauberer spiele, schon ein bisschen gestört.
Man muss dazu wissen, Jascha ist immer der Zauberonkel. Wenn es geht, ist er immer der Zauberonkel oder der komische Priester.
Das ist doch irgendwie auch das Gleiche. Ja, aber stimmt. Der komische Zauberonkel mit Lizenz bin ich dann.
Ja, genau. Stimmt, Priester sind Zauberonkel mit Lizenz.
Okay.
Sehr schön.
Max, wie sieht's denn bei dir aus? Deine Tops und Flops?
Ja, meine Tops fangen ganz klar mit den Figuren an. Ich habe mich eben gerade schon zu Genüge über die Figuren ausgelassen. Ich tue es liebend gerne nochmal. Die kann man unglaublich toll bemalen. Es gibt unglaublich tolle Bilder und Miniaturen schon online von Leuten, die die bemalt haben. Also wirklich Chapeau an das, was manche Leute mit einem Pinsel fabrizieren. Ich bin selber auch nicht der größte Amateurkleckser, aber das, was manche Leute wirklich aus einem Pinsel rausholen, ist schon Hut ab. Wirklich krass. Also wenn ihr auf Bemalen und sowas steht, die Miniaturen sind definitiv ein Hingucker. Zweitens finde ich relativ gut, dass es sehr, sehr spannende Szenarien gibt mit einer tollen Einzelgeschichte. Einfach, weil dieses Spiel nicht voraussetzt, dass man, wie wir beide, ein absoluter HPL-Fan ist. Man muss halt kein Lovecraft-Fan sein, um dieses Spiel cool zu finden. Ja, weil es absolut halt losgelöste Storys hat, die zwar ein bisschen an den Mythos anlehnen, hier und da sich so ein paar Sachen wegzwacken, aber halt eben immer noch eigene Storys sind, die von A bis Z geschlossen sind und nicht unbedingt jetzt erfordern, dass man das Mammutwerk Berge des Wahnsinns quer und rückwärts kann. Das finde ich halt auch ganz gut.
Man könnte sagen, das Spiel gibt einem quasi Anknüpfungspunkte für die Leute, die sich ein bisschen tiefer in der Lore auskennen. Die können dann sich darüber freuen und sich sagen, oh ja, cool, hier, das erkenne ich wieder, das kommt von da und daher oder es ist hier und da eine Anspielung. Aber wie du schon sagst, man muss jetzt auch nicht studiert haben, um damit zurechtzukommen.
Eben, also ein Studium an der Miskatonic University ist definitiv nicht notwendig dafür. ich habe gerade eben schon meinen dritten Punkt so ein bisschen angerissen. Ihr braucht halt kein Vorwissen für dieses Spiel. Ihr müsst wissen, wie ein Würfel funktioniert und eine App. Das war's. Ab da könnt ihr direkt losspielen und euch einen lustigen Spieleabend mit euren Freunden, Familie, Partner, Partnerinnen machen. Na, also ihr müsst nicht erst 300 Seiten Regelwerk wälzen oder so. Das Regelwerk ist relativ kompakt. Es gibt ein FAQ dazu für die gängigsten Fragen und ein Glossar. Also es ist wirklich gut gemacht und schnell und einsteigerfreundlich dahingehend. Kommen wir jetzt mal zu den Negativpunkten. Zu meinem ersten Negativpunkt und Flop habe ich mich auch schon geäußert. Es kommt nicht mit dem eigenen Organisationssystem. Es ist einfach wieder einzupacken. Furchtbar, wenn ihr kein Inlay dafür habt. Das ist wirklich eine absolute Farce. Und teilweise sind die Erweiterungen noch spärlicher vom Inlay als das Hauptspiel. Das muss man sich auch wieder so dazu auf der Zunge zergehen lassen, dass teilweise Erweiterungen einfach nur Pappkartons sind. Ohne irgendeine Form von Inlay. Infolgedessen seid ihr automatisch gezwungen, euch solche Inlays zu kaufen. Wenn ihr es organisiert und vernünftig haben wollt, es tun auch immer Ziploc-Beutel, aber ich finde es schon ziemlich schwach, dass für 80 Euro halt leider Gottes kein Inlay mit dazukommt. Mhm. Auch hier meiner Meinung nach ein Verbesserungsbedarf. Zweiter Flop für mein persönliches Empfinden ist die Begrenzung auf 5 Spieler. Ich weiß nicht, wer da gesessen hat und gesagt hat, 5 Spieler, das machen wir, das klingt nach einer guten Idee. Das ist genau die richtige Zahl, dass 3 Pärchen es nicht zusammen spielen können. Das machen wir. Ich weiß es wirklich nicht und ich sehe es bei so vielen Lovecraft-Spielen. Cthulhu Death May Die hat eine Beschränkung auf 5 Spieler. Willen des Wahnsinns hat eine Beschränkung auf 5 Spieler. Ich bin der Meinung, Arkham Horror, das Brettspiel, hat auch eine Begrenzung auf 5 Spieler. Ich weiß nicht, wer da sitzt und die Welt brennen sehen will. 6 Spieler. Leute, es ist ein Spieler mehr. Es sind in dieser Box, glaube ich, 6 oder 8 Charaktere in der Grundbox drinne. Man bricht sich doch keinen Zacken aus der Krone, einen 6. Spieler dazuzulassen. 6. Spieler oder Spielerin. Dann kann man es entspannt mit 3 Ehepaaren, Partnerpaaren, was auch immer, spielen. Aber 5. Das heißt, man hat 2 Pärchen und den Single. Was soll denn das? Also, 6 Leute könnten sich auch 6 Singles treffen. Scheiß auf Speed-Dating oder Blind-Date.
Vielleicht ist die 5 auch irgendwas aus dem Lovecraft-Universum, aber mir fällt da gerade nichts ein.
Mir tatsächlich auch nicht. 5. Deswegen gibt's das auch nicht. Okay. Wir müssen Katja und Jens nochmal fragen, ob die 5 eine bestimmte Bedeutung in H.P. Lovecrafts Leben hatte. Vielleicht die beiden recherchieren da ja immer im Hintergrund. Ich werde auch nochmal die Arkham Insiders fragen. Vielleicht wissen die da. Und einer meiner Flops ist auch der, den Jascha schon erwähnt hat, teils wirklich ein sehr überzogener Schwierigkeitsgrad, also die Schere zwischen ich renne da jetzt durch, als wäre das nothing und zwischen ich kriege den Arsch von einem marodierenden Innsmouth People Mob versohlt. Die sind zu krass. Also es ist ein zu krasser Sprung da drin. Teils hat man auch recht schwammige Regelformulierungen, die mich wieder als Regelanwalt ein bisschen triggern und sagen, ah, Leute, das hättet ihr ein bisschen besser machen können. Das mag aber wieder nur ein Problem an der deutschen Übersetzung sein. Wir haben uns hier ausschließlich mit dem deutschen Spiel beschäftigt. Infolgedessen, mit Übersetzungsfehlern gehen viele Regelunklarheiten einher. Da müssen wir im Zweifel wahrscheinlich einfach mal die englischen Regeln sich angucken, um zu wissen, ob die Regeln wirklich teils schwammig sind oder ob einfach nur unsere deutschen Übersetzer wieder gepennt haben.
Zum Thema Schwierigkeit. Ich glaube, dass ja in der Anleitung die einzelnen Missionen immer mit Sternen gekennzeichnet werden. Also von 1 bis 5, glaube ich, ne? Genau. Geht diese Sterneskala. Je mehr, desto schwieriger. Und es ist nicht nur so, dass die Kampagnen häufig recht schwierig sind, sondern auch, dass diese Skala die Verhältnisse zwischen den einzelnen Missionen gar nicht so richtig widerspiegeln. Also da geht man dann aus der einen Dreier-Mission in die Vierer-Mission, weil man sich denkt, okay, so ein bisschen schwieriger hätte ich es gerne. Und auf einmal ist das dann die totale Vernichtung in dieser Kampagne, in der man das spielt. Man denkt sich, ey, ich wollte doch nur, ich habe nach ein bisschen mehr gefragt und nicht nach, ja, nach der Massenschlägerei in der ersten Runde, also bitte.
Aber nichtsdestotrotz würde ich persönlich diesem Spiel 8 von 10 wahnsinnigen Villenbesitzern geben, so als Bewertungsskala.
8 von 10?
Genau, das liegt bei mir so ein bisschen daran, weil das Spiel eine grundsätzlich tolle Mechanik hat, aber halt meist sehr, sehr aufwendig ist zu spielen. Also man kann es nicht mal eben so, ach komm, wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit, lass uns mal Willen des Wahnsinns spielen rausholen. Weil man halt viel aufbauen muss, man hat die App, man muss es alles aufbauen, man muss die Marker dann später wegräumen, wenn man es aufbaut, logischerweise. Und es hat halt auch einen hohen Kostenfaktor, eben dadurch, dass das Grundspiel schon an sich teuer ist und die Erweiterungen nun auch nicht gerade günstig sind, was dann leider Gottes dadurch bedingt, dass es halt eben ein teures Spiel ist, viele Einsteiger abschreckt, die dieses Spiel vielleicht gerne testen würden, aber es aufgrund des Preises einfach sein lassen.
Mhm.
Wie siehst du das?
Ja, du hast jetzt mit den wahnsinnigen Villenbesitzern ja schon eine tolle Skala aufgemacht. 8 von 10. Ich rüste die passend dazu mit 8 von 10 vollen Flachmännern aus. Also wir treffen uns in der Punkteskala da wirklich ganz genau. Ich habe auch eigentlich nur aus dem Grund nicht mehr gegeben, weil ich mir ein bisschen Spiel nach oben lassen will. Wir hatten ja schon jetzt häufiger gesagt, dass Willen des Wahnsinns eins unserer absoluten All-Time-Favorites ist. Zusätzlich würde ich sagen, dass Willen des Wahnsinns auch super ist, um den Sprung zu wagen in die Kennerspiel-Szene. So war es bei mir ja auch. Also ich glaube, entweder Willen des Wahnsinns oder Zombicide war das, was wir mit dir und Freundin mal zuerst gespielt hatten. Und das hat mir so ein bisschen die Welt hinter Monopoly und Halligalli.
Ich glaube, das war bei uns Zombicide, was wir gespielt haben, noch in meiner alten Wohnung. Mhm.
Aber Willen des Wahnsinns kam dann auf jeden Fall auch recht früh.
Ja.
Und das war sehr einsteigerfreundlich für jemanden, der sich eben so in der erweiterten Brettspielszene nicht so auskennt. Also deswegen würde ich sagen, falls ihr da draußen selber zu diesen Leuten gehört, die eben jetzt erst anfangen, sich vermehrt für Brettspiele zu interessieren, dann kann ich Willen des Wahnsinns da echt uneingeschränkt empfehlen. Und wenn man da ein paar Stunden verbracht hat, in dieser sehr schönen Welt oder in diesen sehr schönen Welten, dann findet man auch Ansatzpunkte bei ganz vielen anderen Spielen, die eben auch ein bisschen tiefer gehende Mechaniken haben, ein bisschen aufwendiger sind, wo man sich ein bisschen reinfuchsen muss, was man vielleicht vorher bei anderen Spielen, bei Schach, Dame, Mau Mau.
Mühle, du hast Mühle vergessen.
Mühle, genau. Vielleicht eben nicht so hatte. Was das angeht, nochmal zusätzliche Empfehlung zu meiner 8 von 10 Bewertung.
Und, weil Jascha es angesprochen hat, ganz wichtig. Dieses Spiel ist für alle Menschen, die Familienkrisen am Monopoly-Tisch kriegen. Ihr spielt zusammen gegen das Spiel. Keiner hat in diesem Spiel eine Parkallee mit 2 Hotels und geht euch damit auf den Sack.
Wenn jemand bei euch in der Gruppe schlechter Verlierer oder schlechte Verliererin ist, dann ist das in dem Fall kein Problem. Es sei denn, es geht so weit, dass man sogar gegen eine nicht existierende Person, also gegen das Spiel, Aggressionen entwickeln kann. Aber so für das Spiel in der Gruppe ist das super, selbst wenn man mit Niederlagen, wenn man auf Niederlagen ein bisschen angesäuert reagiert, passt das bei Willen des Wahnsinns perfekt. Ist dann genau euer Spiel.
Zusammenfassend, Willen des Wahnsinns, cooles Spiel, schmeißt Monopoly weg, kauft euch Willen des Wahnsinns, würde ich behaupten. Es ist cooler, es ist familienfreundlicher, es zerstört keine Freundschaften.
Weil man keine Miete nehmen kann auf die Villa, in der man sich gerade befindet.
Leider. Das wär aber auch mal eine neue Idee. Aber dann wäre das wieder House Flipping Simulator, das ist ja auch doof.
Das stimmt. Ah, Moment. Bevor wir uns hier ganz verabschieden, wie können die Leute uns denn erreichen, Max? Falls jemand Fragen, Anregungen hat. Wir hatten ja gesagt, wenn ihr Spielvorschläge habt, um die wir uns kümmern sollten, dann her damit. Wir freuen uns.
Stimmt. Wie dumm, das hätten wir fast vergessen. Dahingehend auch erstmal unser Instagram-Kanal erwähnt, der dank euch da draußen stetig wächst. Gerne weiterhin abonnieren, liken, teilen, folgen, kommentieren. Ihr kennt das Spiel, wie der Instagram-Algorithmus funktioniert. Wir versuchen euch da so weitestgehend mit Kleinigkeiten oder lustigen Dingen auf dem Laufenden zu halten, ein paar Dinge anzuteasern. Darüber könnt ihr uns Nachrichten schreiben, uns in den Kommentaren Dinge fragen. Und natürlich haben wir auch eine E-Mail-Adresse. Das ist boardgamebravery@outlook.de. Darüber könnt ihr uns ganz klassisch eine E-Mail schreiben, so wie man es von früher noch kennt.
Genau. Und auf Instagram findet ihr uns unter dem Tag boardgamebravery. Ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Wir haben zumindest für die kommende Folge uns schon ein Spiel rausgesucht, über das wir gerne sprechen wollten.
Genau, das war eine Wahl von Jascha und deswegen kann Jascha dann auch nochmal seinen persönlichen Favoriten schon mal anteasern.
Ja, das Spiel, über das wir in der nächsten Folge sprechen, wird Codenames sein. Da bewegen wir uns mal in eine ganz andere Richtung. Wir verlassen den Kennerspielebereich und nehmen uns was vor, was wirklich Partybar ist, was man wirklich mit... Ich weiß jetzt nicht, mit wie vielen Spielern, aber dass man sehr gut im kleinen Rahmen in kurzer Zeit spielen kann. Ein sehr geselliges Spielchen, was unheimlich Spaß macht und sehr auf das soziale Miteinander aufbaut. Ja, dazu dann aber mehr in 2 Wochen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, und ihr hoffentlich auch. Und in dem Sinne, erstmal bis denne und wir hören uns.
Macht's gut!